Hallo und willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Mein Name ist Dana Wondra und wir haben jetzt ein neues Thema. In dieser Folge sprechen wir über ein ambitioniertes Projekt der EU-Kommission, sogenannte Savings and Investments Union, auf Deutsch Spar- und Investitionsunion. Sie soll Ersparnisse besser mit dem Investitionsbedarf verknüpfen, Kapital mobilisieren und so Innovation, Klimaschutz, Verteidigung und Digitalisierung voranbringen. Was steckt dahinter? Wie sind Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Banken davon betroffen? Und ja, natürlich bei so einem Projekt, welche Hürden gibt es denn da noch? Darüber spreche ich heute mit Charles Krier. Charles ist Avocat-Lecour in Luxemburg und leitet dort das Büro von Enerton. Er ist spezialisiert unter anderem auf europäische Finanzmarktthemen und hat sich intensiver mit dem Thema SIU befasst. Lieber Charles, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist. Ganz herzlich willkommen.
Hallo Dana, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, und du bist ein neues Gesicht. Also auch wir hatten ja schon früher Podcast-Folgen von Alles Legal, aber ich glaube, auch da warst du noch nicht dabei, deswegen ein neues Gesicht. Und auch wenn ich dich jetzt kurz vorgestellt habe in Schmalspur, Charles, kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Gründungspartner bei Enerton und hier im Luxemburger Büro tätig. So wie auch in Deutschland haben wir einen Schwerpunkt auf die Finanzmarktregulierung. Banken und Finanzwesen kümmern uns aber auch um Startups und die Fintech-Branche. Und weiterer Schwerpunkt sind natürlich Payments und die neuen digitalen Technologien. Und in dem Bereich haben wir natürlich viele Berührungspunkte mit dem europäischen Recht und sind deshalb auch immer sehr interessiert an Themen, die von der EU kommen. Und dieses hier ist eines davon.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ich freue mich auf die Folge. Und dann lass uns, weil wir haben ja wie unsere sportlichen 20 Minuten, dann lass uns doch direkt einsteigen. Auch wenn ich es schon kurz angerissen habe. Was ist denn genau die Spar- und Investitionsunion? Und warum kommt denn das Thema gerade jetzt auf die Agenda?
Ja, genau. Also die SIU verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, das gesamte Finanzwesen der EU ist eigentlich davon betroffen. Und das ultimative Ziel oder das Vorhaben soll eigentlich erreichen, dass man europäisches Kapital gezielter in produktive Investitionsklassen lenken kann. So viel zur Theorie. Also eigentlich soll das gesamte Finanzwesen der EU die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger in die Hand nehmen und in produktive Investitionen lenken. Und davon sollen auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger profitieren, auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen in der EU, speziell KMUs oder auch Startups. Wie ist man auf die Idee gekommen? Also man hat natürlich konsultiert und man hat festgestellt, auf der einen Seite gibt es wohl rund 10 Billionen Euro, also wenn ich es richtig rechne, 10.000 Milliarden an Ersparnissen der Bürger in der EU, die als Bankanlage gehalten werden. Wir wissen, Bankanlagen sind leicht zugänglich, aber in der Regel werfen sie weniger Rendite ab als jetzt Investitionen an den Kapitalmärkten. Und auf der anderen Seite weiß man nicht zuletzt durch den Draghi-Bericht, dass es enorme Investitionssummen in der EU gibt, die die halt den Bedarf darstellen. Man redet hier von zwischen 750 bis 800 Millionen, Milliarden Euro. Dazu kommt noch der Verteidigungsbedarf. Und so soll die SAU halt dieses Ungleichgewicht zwischen den Ersparnissen auf der einen Seite und diesem riesigen Investitionsbedarf auf der anderen Seite angehen.
Okay, die Zahlen sind ja wirklich beeindruckend. Ja, auf der einen Seite die rund 10 Millionen Euro an Bankeinlagen, auf der anderen Seite ein Investitionsbedarf von bis zu 800 Milliarden Euro jährlich. Wie genau will die SIU dieses Ungleichgewicht lösen?
Ja, also wie gesagt, es ist viel Theorie, aber konkret soll es heißen, also die Sparer bekommen mehr Auswahlmöglichkeiten, um ihr Vermögen zu mehren. Ja, also das ist auf der Seite der Sparer, was geschehen soll. Und für Unternehmen und insbesondere, ich habe es erwähnt, die KMUs und auch die Startups, sollen neue Finanzierungsperspektiven entstehen. Also man will halt die beiden Akteure besser zusammenbringen. Und insgesamt soll das für den europäischen Markt auch bedeuten, dass man resilienter wird, dass man einfach auch wettbewerbsfähiger wieder wird. Das heißt, man hat gesehen, da ist riesiges Potenzial, da gibt es einen Hebel, diese Ersparnisse zu investieren. Und man will halt beide Parteien dazu bringen, das halt zu tun und dann auch Anreize schaffen.
Die EU-Kommission nennt ja vier große Handlungsfelder. Das sind, ich muss es ablesen hier, Bürger- und Sparvermögen, Investitionen, Finanzierung, Integration und Größe und effiziente Aufsicht im Binnenmarkt. Welche dieser Säulen sind denn aus deiner Sicht besonders spannend und vielleicht auch besonders herausfordernd?
Ja, also vorweg, die Handlungsfelder sind alle herausfordernd und die beschriebenen Maßnahmen eigentlich auch. Also nochmal zur Erklärung, das SAU ist jetzt kein einheitliches Regelwerk, es ist nicht eine Richtlinie, es ist auch nicht eine Verordnung, sondern es ist ein Sammelsurium an Maßnahmen, die auf verschiedenen Ebenen wirken sollen. Nochmal, um das zu unterstreichen, es ist sehr hochgehängt jetzt auf der politischen Agenda der EU, denn nicht zuletzt hat jetzt auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen jetzt diese Woche noch in ihrem State of the Union nochmal unterstrichen, dass die SAU eine politische Priorität der EU ist. Das nochmal vorweg. Aber die Handlungsfelder, die man vielleicht hervorheben kann oder die Reizthemen, wären zum Beispiel die Pläne einer harmonisierteren Beaufsichtigung über die Kapitalmärkte. Bei harmonisierter Beaufsichtigung läuten die Alarmglocken normalerweise, denn man weiß, das bedeutet, man gibt Aufsichtsbefugnisse gibt man ab an die EU. Das haben wir in der Vergangenheit sehr viel gesehen, im Bankenbereich, aber auch in anderen Bereichen. Jetzt in der Geldwäschebekämpfung wird es die AMLA geben und immer wenn das die EU ankündigt, dann sind die Unternehmen natürlich, werden sie nervös. Weil man dann befürchtet, dass man zusätzlichen Aufwand hat, dass das nicht gut funktioniert zwischen den nationalen und den europäischen Behörden. Also das ist sicherlich ein Thema, was ein Reizthema sein könnte. Die EU sagt natürlich, dadurch können wir besser überwachen, wir sind effizienter und es ist auch notwendig, zum Beispiel in den Bereichen der Kryptowerte-Dienstleister, da ist es unbedingt notwendig, dass wir das auf EU-Ebene überwachen. Im Regelfall kann man sagen, also wie gesagt, das Maßnahmenpaket besteht ja einerseits aus legislativen Instrumenten wie die Verordnung oder die Richtlinie und andererseits auch aus nicht-legislativen Instrumenten, also das wären dann Empfehlungen, ja, und da, wo es immer spannend wird, da, wo die Musik spielt, sind natürlich die legislativen Instrumente, ja. Ein Beispiel, es ist ja geplant, ein EU-weites Spar- und Anlagenkonto zu schaffen. Und hier sind die Diskussionen noch im Gange, ob das jetzt anhand einer legislativen Initiative umgesetzt wird oder doch nicht. Ja.
Mhm. Bleiben wir nochmal kurz beim ersten Bereich. Bürgerinnen und Bürger und ihr Sparverhalten. Welche Maßnahmen sind geplant, um privates Sparvermögen stärker in den Kapitalmarkt zu lenken? Und wie realistisch ist denn das in der Praxis überhaupt?
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die SAU auch teilweise auf Regelwerk zurückgreift, was es schon gibt oder was bereits auf den Weg gebracht wurde. In diesem Fall geht es um die Retail Investment Strategy. Also die ist jetzt bereits in Verhandlungen im Trilog, leider jetzt momentan blockiert. Die EU kündigt an, dass man hier weiterhelfen will, dass das vorankommt. Aber um was geht es da konkret? Die Retail Investment Strategy übrigens auch schon bei Alles Legal erklärt vom Kollegen Streisle. Für jeden, den es interessiert, aber
werden wir dann verlinken,
genau.
Sehr gut.
Einige reden von MiFID 3, also es geht darum, bei Kleinanlegern einfach sicherzustellen, dass sie einen ordentlichen Zugang zu Anlageprodukten bekommen, dass sie dabei geschützt sind, dass sie angemessene Kosten- und Preis-Leistungs-Verhältnisse erhalten und dass es auch einfach Offenlegungsregelungen gibt, die es erlauben, in einfacher Sprache das Finanzprodukt zu erklären. Also ein ganzes Maßnahmenpaket, wie gesagt, einige reden von MiFID III, aber das soll halt umgesetzt werden. Und in dem Spannungsfeld spricht die EU halt davon, dass man dieses Vorhaben einfach vorantreiben will. Also das ist ein Aspekt der SEU, Vorantreiben von bereits in die Wege geleiteter Regulierung. Zusätzlich spricht die EU auch davon, einfach zum Beispiel auch die automatische Mitgliedschaft in betrieblichen Altersvorsorgesystemen zu fördern. Ja, also das ist zum Beispiel eine Kompetenz, die liegt bei den Mitgliedstaaten. Da kann die EU nicht direkt eingreifen oder regulieren, aber sie möchte es zumindest fördern. Und dann letztendlich beschreibt die EU in ihrem Papier, dass man nochmal mit der Europäischen Investmentbank oder auch mit nationalen Förderbanken wie in Deutschland die KfW-Bank, dass man mit den Akteuren nochmal prüfen möchte, wie man dann gemeinsam mit Kleinanlegern in Produkte investieren könnte. Also es macht sowohl die EIB oder die KfW auf der einen Seite und Kleinanleger auf der anderen Seite. Das soll natürlich dazu führen, dass man einen gewissen Komfort bekommt, wenn man das tut als Kleinanleger, wenn man weiß, die großen Banken oder Investitionsbanken ziehen mit.
Du sagst es auch gerade, das wichtigste Ziel ist es, mehr Menschen Zugang zu alternativen Anlagemöglichkeiten zu öffnen, etwa durch Beteiligung an Startups oder Fonds. Wie könnte denn das funktionieren, gerade auch für Menschen, ich sag mal, mit einem kleineren Budget?
Ja, genau. Hier wird die SIU, das ESO-Papier, jetzt nicht sehr konkret. Deshalb denke ich, dass der Markt jetzt hier gefragt ist. Und man sieht da durchaus schon Bestrebungen, diese Investitionsmöglichkeiten in alternative Anlagemöglichkeiten zu eröffnen. Eine Möglichkeit ist eine Fragmentierung der Investitionssumme. Also normalerweise sind für solche Anlageprodukte gewisse Investitionssummen erforderlich. Und dann sagt man, wir splitten das, ja, und nehmen das Geld von vielen Kleinen, sammeln es und investieren es dann gemeinsam. Hier kann auch die Digital Ledger Technology, also Blockchain-basierte Technologie, kann hier auch helfen. Und es ist davon auszugehen, dass die EU solche Projekte dann auch unterstützt oder sich das anschaut und auch fördert. Natürlich immer unter der Prämisse, dass dann auch in Zukunft diese Retail Investment Strategy, also der Schutz der Kleinanleger, dadurch immer noch gewährleistet ist.
Wenn man das so hört, dann muss man ja sagen, setzt das ja auch sehr viel finanzielle Bildung von der Bürgerinnen und Bürger voraus. Also es ist sicherlich auch ein Schwerpunkt. Welche Rolle spielt finanzielle Bildung in der SIU und wie konkret sind die Pläne auf europäischer und nationaler Ebene dazu?
Also die Finanzbildung wird in der Tat explizit erwähnt in diesem Papier und das wird sich auch basiert auf Studien. Also es gibt wohl eine Studie, die EU jetzt veröffentlicht hat, nach der 18% der Bürger in der EU über eine höhere Finanzkompetenz verfügen. Was auch immer jetzt höhere Finanzkompetenz jetzt genau bedeutet, aber es lässt darauf hindeuten, dass es da Nachholbedarf gibt. Es gibt natürlich einschlägige Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die auch sehr gut funktionieren. Und Ziel der EU ist es, das ein bisschen zu bündeln und ein koordiniertes Vorgehen hier zu ermöglichen. Für Luxemburg kann ich sagen, dass man sehr wohl zwischen der Aufsichtsbehörde CSSF und der Bankenvereinigung und auch dem Bildungsministerium zusammenarbeitet. Da gibt es immer wieder Initiativen, um einfach die Financial Education zu fördern. Und es gibt auch jetzt erste Pläne, das ganz konkret ins Schulprogramm mit aufzunehmen.
Ja, sehr gut. Wenn wir auf den Investitionsbereich schauen, wo liegt aktuell der größte Handlungsbedarf und welche Maßnahmen plant die EU, um Investitionen in zentrale Zukunftsbereiche wie Klima, Digitalisierung und Verteidigung zu fördern?
Ja, der Investitionsbereich ist sicherlich der komplexeste Teil der SIU. Ich schlage auch daher vor, dass ich vielleicht einige Maßnahmen aufzähle, aber jetzt den ganzen Bogen zu spannen, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sicherlich sprengen.
Okay.
Aber was man sagen kann, also Da gibt es die Aussage zum Beispiel, dass man Investitionen in Eigenkapital und alternative Anlageklassen möchte man erleichtern. Ja? Und das auch vor allem für institutionelle Anleger wie Pensionsfonds. Die EU hat erkannt, dass es der Zugang dieser institutionellen Anleger zu diesen Anlageklassen darf nicht zu sehr durch regulatorische Hindernisse erschwert werden. Das ist ein Themenfeld. Wie genau das vonstatten geht, das, wie gesagt, werden wir jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nicht weiter erläutern, aber es gibt die Solvency-Richtlinie, da soll dann geschraubt werden, um das zu vereinfachen. Dann kann man sagen, die EU spricht auch das Thema Steuern an. Also es soll zum Beispiel steuerliche Anreize geben, damit man mehr in Eigenkapital finanziert, wie ich bereits gesagt habe. Momentan ist es eher so, dass es Anreize gibt in die Debt Financing, aber das soll umgekehrt werden und man soll da steuerliche Anreize schaffen. Klammer auf, hier muss man aber auch wieder sagen, das ist eigentlich die Kompetenz der Mitgliedstaaten, sodass auch das, die Handlungsmöglichkeiten der EU sind jetzt eher beschränkt, aber man wirft das Thema auf und man sagt, dass es da Handlungsbedarf gibt. Dann ein Thema, was mich auch interessiert, ist Verbriefungen. Also es soll der Rahmen für Verbriefungen soll verbessert werden. Also in der Tat ist momentan die Überarbeitung der Verbriefungsverordnung im Gange. Wie können Verbriefungen helfen? Ja, Verbriefungen können Investitionen fördern, denn dadurch werden Banken in die Lage gebracht, Risiken auf Verbriefungsvehikel zu übertragen. Somit wird dann neues Kapital frei und das wiederum kann dann investiert werden für Haushalte und Unternehmen. Vielleicht ein letzter Punkt in Sachen Investitionen. Man erlebt auch immer noch eine große Fragmentierung auf den Kapitalmärkten. Also die EU gibt da einige interessante Zahlen. Es gibt in der EU 116 geregelte Märkte und 148 multilaterale Handelsplattformen immer noch. Das bedeutet natürlich eine sehr große Fragmentierung. Und da will die EU auch ansetzen und dafür sorgen, dass der grenzüberschreitende Vertrieb zum Beispiel von Investmentfonds jetzt nochmal vereinfacht wird, also Sprichwort Marketing. Oder auch große Vermögensverwalter, die jetzt im Rahmen der Gruppenstruktur agieren, dass die einfach besser innerhalb der EU agieren können. Auch wieder nicht sehr konkret die Aussagen, aber dann trotzdem, weil die Spezialisten und die Leute, die mich mit den Themen befassen, wissen natürlich, was hier gedacht ist und zumindest positiv hervorzuheben, dass das Problematiken erkannt werden, wie sie jetzt konkret behoben werden, das wird man dann noch sehen.
Und ein schon doch auch sensibler Punkt ist die Rolle der Banken dabei. Wie passt das klassische Bankensystem in diese Struktur? Gibt es da aus deiner Sicht auch Reibung oder potenzielle Reibung?
Ja, also erstmal, das Papier der SEU will natürlich dafür sorgen, dass man die Banken jetzt nicht schon gleich verschreckt. Also man sagt, die Bankanlagen sind wichtig, man will sie nicht abschaffen und Banken sind wichtige Finanzierungsquellen für Unternehmen. Das soll mal klargestellt werden. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass Finanzierung durch Banken nicht immer fit for purpose sind. Also zum Beispiel in Startups oder anderen Unternehmen mit wenig Eigenkapital kann es zu Situationen kommen, dass die Bank sagt, es ist zu hohes Risiko, das machen wir nicht. Und hier soll dann auch die Bank dazu geleitet, dazu angereizt werden, das attraktive Produkte zu erstellen. Aber es ist klar, die Banken stehen unter Stress und die EU ist sich auch bewusst, dass man jetzt nicht das Geschäft mit den Sparkunden jetzt gefährden darf. Und vor allem darf man nicht die Kompetitivität der Banken in der EU zu viel auf die Probe stellen.
Dann zum Abschluss vielleicht noch, was müsste denn passieren, damit die SIU nicht im regulatorischen Klein-Klein stecken bleibt, sondern da tatsächlich auch ihre Wirkung entfaltet?
Ja, also das ist interessante Frage, denn das haben wir in der Vergangenheit öfters gesehen. Also nochmal, die SIU ist ein Maßnahmenpaket, ja, und sie spricht eigentlich auch eine Vielzahl von Akteuren an. Auf der einen Seite die EU-Behörden, die EU-Kommission, aber auch auf der anderen Seite die Mitgliedstaaten, die auch gefördert sind, bis hin zum Bürger und zu den Bürgern und Bürgerinnen. Und alle sollen da mitziehen. Und ich glaube, meines Erachtens, damit das gelingt, muss man auch alle abholen. Also man muss genau erklären, was ist von jedem hier, was wird von jedem hier erwartet oder wie schafft man Anreize, damit jeder auf seiner Ebene hier mitzieht. Und dann kann man nach einigen Jahren wird man dann sehen, ob die Idee dieser Savings- und Investment-Union jetzt gelungen ist. Aber wie gesagt, man kann es nicht festmachen an der Umsetzung einer Richtlinie oder an einer Maßnahme eines Mitgliedstaats, sondern das ganze Paket muss man sich anschauen. Und ich bleibe beim Beispiel der Banken. Man sollte die Banken nicht weiter verschrecken. Man sollte jetzt keine Papiertiger wieder schaffen, zum Beispiel für die Informationspflicht für Kleinanleger, sondern zusammen mit den Banken sollte man das Projekt dann angehen.
Lieber Charles, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in ein Thema, das die europäische Finanzarchitektur nachhaltig verändern könnte. Ich danke dir erstmal ganz herzlich.
Vielen Dank.
Also was wir mitnehmen, die Spar- und Investitionsunion ist mehr als ein politischer Aufschlag. Sie ist ein strategisches Projekt zur Zukunftssicherung Europas. Ob sie gelingt, hängt halt davon ab, ob die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt wird und natürlich, wie es immer ist, ob dann auch wirklich alle Akteure auch an einem Strang ziehen. In der nächsten Folge nehmen wir uns dann das 28er-Regime vor, also die Pläne für eine europaweit einheitliche Gesellschaftsform für Startups und Investorinnen. Also bleibt dran, weil alles legal, Fintech recht kompakt, es bleibt spannend. Bis dann!